Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Judith Rakers.
Einen schönen guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Am heutigen Weltfriedenstag, doch von Frieden kann in der Ukraine nach wie vor keine Rede sein. Im Gegenteil, massive russische Raketenangriffe auf mehrere ukrainische Städte prägten das Bild. Dabei nahmen die russischen Angreifer erstmals seit dem vergangenen Winter wieder die ukrainische Energieinfrastruktur ins Visier. Im Gegenzug beschoss Ukraines Militär einen russischen Militärflugplatz auf der Krim. Und währenddessen ist Präsident Volodymyr Zelensky nach seinem Auftritt bei den Vereinten Nationen in New York weiter nach Washington gereist, um in der amerikanischen Hauptstadt für weitere Unterstützung und vor allem Militärhilfe zu werben. Bei US-Präsident Joe Biden wird er auf offene Ohren gestoßen sein, bei den Republikanern im Kongress nicht mehr ganz so sehr. Kerstin Klein.
Dies ist der einfache Teil seiner Reise. Ukraines Präsident Zelensky und seine Frau Olena werden am Abend von US-Präsident Biden und seiner Frau Jill empfangen. Ein Besuch unter Freunden. Biden steht fest an der Seite der Ukraine, hat den Kongress gerade um weitere Hilfen gebeten. Noch einmal 24 Milliarden US-Dollar, vor allem für Waffen und Munition. Doch im Kongress hängt das Hilfspaket seit Wochen fest. Vor diesem Hintergrund besucht Zelensky am Morgen das Parlament, spricht mit Abgeordneten und Senatoren. Hinter verschlossenen Türen, ganz anders als bei seinem ersten Besuch im vergangenen Dezember. Damals wurde Zelensky von Politikerinnen und Politikern beider Parteien mit großem Applaus gefeiert. Doch seitdem hat sich das politische Klima in Washington deutlich verändert. Auf republikanischer Seite bröckelt die Zustimmung. Mehrere Republikaner veröffentlichen heute diesen Brief, in dem sie ihr Nein zu weiteren Hilfen bekräftigen und Forderungen stellen, wie die nach mehr Rechenschaft über die Verwendung der Gelder. Genau solche Bedenken versuchte Zelensky heute auszuräumen, äußerte sich nach den Gesprächen aber nur vage. Wir haben über alles geredet, über Unterstützung, über die Lage auf dem Schlachtfeld, über unsere Pläne, die ich hier nicht im Detail erörtern kann. Wir haben einen sehr starken Dialog. Auch Kevin McCarthy, der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, äußerte sich zuletzt skeptisch. Wird nach dem Treffen gefragt, ob Zelensky die Bedenken habe ausräumen können. Er hat viele Fragen beantwortet, seine ausweichende Antwort. Später sagte er zu weiteren Ukraine-Hilfen dies. Im Moment ist das nicht drin. Wir haben auch viele Katastrophen in Amerika. Amerika hat auch Bedürfnisse. Es sind also vermutlich keine sonderlich guten Botschaften, mit denen Zelensky die amerikanische Hauptstadt am Abend verlassen wird. Im Kongress soll er hinter verschlossenen Türen gesagt haben, wenn wir keine weiteren Hilfen bekommen, verlieren wir den Krieg. Joe Biden weiß das. Aber reichen wird das alleine nicht.
Und während Zelensky also in Washington um weitere Unterstützung wirbt, scheint die von einem anderen, bislang sehr engen Verbündeten plötzlich in Frage gestellt zu werden. Polen will keine Waffen mehr an die Ukraine liefern, nur noch die bereits vereinbarten Kontingente. Und Polens Präsident Andrzej Duda, ebenfalls gerade in den USA wegen der UN-Vollversammlung, beschrieb die Ukraine plötzlich wie folgt.
Eine ertrinkende Person ist äußerst gefährlich. Sie kann dich in die Tiefe ziehen und durch ihre Angst und den Einfluss von Adrenalin hat sie unvorstellbare Kraft und kann den Retter einfach ertränken.
Christine Joachim in Warschau. Polen war von Beginn des russischen Angriffs an einer der engsten Verbündeten der Ukraine, hat mehr als 1,5 Millionen Geflüchtete aufgenommen, wichtige Waffen geliefert. Warum jetzt diese Rhetorik, diese Art von Kehrtwende?
Na, so eine richtige Kehrtwende ist das eigentlich nicht, denn es ist seit Wochen hier eigentlich ein offenes Geheimnis, dass Polen eigentlich nichts mehr hat an Rüstungsgütern, was es der Ukraine noch liefern könnte. Also Polen hat ja sehr schnell sehr viele Rüstungsgüter, auch nicht nur antiquiertes Material geliefert in die Ukraine. Das waren Panzer, das waren Flugzeuge, die hier durchaus große Lücken auch in die eigene Verteidigungsfähigkeit gerissen haben. Dass Mateusz Morawiecki das jetzt so deutlich ausgesprochen hat, dass man erstmal nichts mehr liefern will. Das ist letztendlich aber doch ein Schlag vor den Bug der Ukraine und zeugt doch von den sich extrem abkühlenden Beziehungen zwischen beiden Ländern in den letzten Wochen.
Und inwieweit spielt der Streit um ukrainische Getreidelieferungen dabei eine Rolle?
Der spielt auf zwei Ebenen eine Rolle, würde ich sagen. Also dieser Streit ist eskaliert in den letzten Wochen. Die Ukraine hat Polen ja sogar vor der WTO verklagt. Wolodymyr Zelensky hat seinem Ärger vor der UN-Vollversammlung Luft gemacht darüber, dass Polen den Importstopp für ukrainisches Getreide, den die EU ja aufgehoben hat, eigenmächtig weiter bestehen lässt. Und da hat man hier in Polen sehr wenig Verständnis für das Land, dem man so viel Hilfe entgegengebracht hat, wo man sich schon auch als Anwalt für die Ukraine bei der NATO, bei der EU versteht, dass man hier so wenig Dankbarkeit und Verständnis entgegengebracht bekommt dafür, dass die polnischen Bauern durchaus Angst haben, dass das ukrainische Getreide wieder die Marktpreise hier in Polen verderben könnte, wie das schon mal Anfang des Jahres der Fall war, wo tausende Bauern hier auf die Straße gegangen sind. Und die zweite Ebene ist durchaus der Wahlkampf. Wir haben am 15. Oktober hier Parlamentswahlen und der Wahlkampf ist in vollem Gange und die PiS ist sehr angewiesen auf die Stimmen der Bauern und will gleichzeitig mit dieser Rhetorik noch am rechten Rand, am extrem rechten Rand fischen. Denn hier gibt es doch einige Stimmen auch im Land, die diese Unterstützung der Ukraine sehr, sehr kritisch sehen. Also auch wenn es da jetzt heißt, Verhandlungen würden angestrebt zwischen Polen und der Ukraine in Sachen Getreidestreit, sehe ich nicht, dass sich vor dem 15. Oktober Polen hier noch wesentlich bewegen wird.
Christine, vielen Dank für die Informationen nach Warschau. Ja, schon zweimal haben Armenien und Aserbaidschan Krieg geführt um Bergkarabach, zuletzt vor 3 Jahren. Und damals schon war die Überlegenheit der aserbaidschanischen Militärs so groß, dass es weite Teile der Region zurückerobern konnte. Nach wie vor werden stolz die erbeuteten und zerstörten armenischen Waffen in Aserbaidschans Hauptstadt Baku präsentiert. Und diesmal hatte die aserbaidschanische Militäroffensive am Dienstag kaum begonnen, da war sie auch schon wieder vorbei. Zu eindeutig eben die Kräfteverhältnisse. Nach der Feuerpause wird nun verhandelt, wie es weitergeht in der Kaukasusregion, vor allem für die mehr als 100.000 ethnischen Armenier dort, von denen viele ihre Heimat wohl verlassen müssen. Matthias Schülke.
Beladen mit dem Nötigsten, mit dem, was sie eben tragen können. Wieder müssen viele Armenier ihre Heimat Bergkarabach verlassen, wie schon 2020 bei den letzten militärischen Auseinandersetzungen um die Region. Seitdem sind hier russische Soldaten stationiert. Ursprünglich sollten sie den Frieden sichern, jetzt überwachen sie die Evakuierungen. Menschen werden in Zelten untergebracht. Eine belastende Situation, sagt Stefan Malerius, zuständig für den Südkaukasus bei der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Es ist sowohl Flucht als auch Vertreibung. Auf der einen Seite legt es Aserbaidschan darauf an, einen Bergkarabach zu kreieren, wo es keine armenische Bevölkerung mehr gibt. Auf der anderen Seite haben die Armenier, die 30 Jahre lang alles getan haben, um in ihrer Heimat zu bleiben, natürlich berechtigte Angst davor, von Aserbaidschan angegriffen zu werden und nicht mehr sicher zu sein, auch ihres Lebens nicht mehr sicher zu sein.
Der langjährige aserbaidschanische Präsident Aliyev hat heute klargemacht, wer jetzt in Bergkarabach das Sagen hat. Er verkündete den Sieg, eine Machtdemonstration.
Antiterror.
Als Ergebnis der Antiterrormaßnahmen und des erfolgreichen Abschlusses einer Waffenruhe gestern gegen 13 Uhr Ortszeit hat Aserbaidschan seine Souveränität wiederhergestellt. Und er möchte offenbar schnell Fakten schaffen, die armenische Enklave auf seinem Staatsgebiet vollständig unter aserbaidschanische Kontrolle bringen. Schon heute, 2 Tage nach dem Angriff auf Bergkarabach, begannen die Gespräche zur sogenannten Wiedereingliederung der Region, bei der auch ein Vertreter von Bergkarabach anwesend war. Nach 2 Stunden trennten sich die Parteien, Ergebnisse gaben sie nicht bekannt.
Die Gespräche heute sind Kapitulationsgespräche und zwar zu Bedingungen von Aserbaidschan. Armenien hat eine sehr, sehr schlechte, schwache Verhandlungsposition und es geht im Prinzip nur noch darum, einigermaßen den Abzug der Armenier zu verhandeln.
In der armenischen Hauptstadt Jerewan wollen sie das nicht akzeptieren. Auseinandersetzungen mit der armenischen Polizei bei Protesten auch heute Abend wieder. Die Demonstranten werfen der eigenen Regierung vor, die Menschen in Bergkarabach im Stich gelassen zu haben. Die dort noch geblieben sind, haben Angst. Denn der nach den aserbaidschanischen Angriffen ausgehandelte Waffenstillstand wurde vereinzelt gebrochen. Ich bin einfach aus dem Haus hier in den Keller gegangen, ohne etwas mitzunehmen. Ich weiß nicht, was jetzt mit uns passieren wird.
Am Ende dürfte nicht viel bleiben vom Frieden, den die Vereinten Nationen eigentlich mit ihrem MINUSMA-Einsatz in Mali sichern wollten. Seit 10 Jahren sind die Truppen im Rahmen der UN-Mission dort stationiert, unter ihnen auch bis zu 1400 Bundeswehrkräfte. Die ziehen nun ab, aber noch während der Abzug läuft, nehmen die Spannungen und die Kämpfe immer weiter zu. Inzwischen ist die Lage in dem westafrikanischen Land so kritisch, dass die Militärführung, die sich vor 2 Jahren an die Macht putschte, die Veranstaltungen zum Nationalfeiertag morgen absagen musste. In Menaka im Osten Malis beginnt unser Korrespondent Norbert Hahn seine Reportage.
Symbolische Schlüsselübergabe im UN-Stützpunkt Menaka im Herzen Malis. Die erste Phase des Truppenabzugs der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA ist damit abgeschlossen. 4 Militärbasen sind an die malische Armee übergeben worden. Bis zum Ende des Jahres müssen die etwa 15.000 UN-Kräfte das Land verlassen haben. Ein Erfolg für die Militärjunta, die Menschen vor Ort eher nachdenklich. In der Zivilgesellschaft haben viele von der UN profitiert, wie Mädchen und Frauen, die Künstler, Menschen mit Behinderung. Unter den Vertriebenen sind viele mit dem Abzug der MINUSMA nicht zufrieden. Aber der Staat hat nun mal entschieden und damit für eine Sicherheitslücke gesorgt. Islamistischer Anschlag auf das Schiff Timbuktu auf dem Fluss Niger. Mehr als 100 Menschen könnten bei dem Angriff der immer stärker werdenden Islamisten ums Leben gekommen sein. Die Überlebenden am Ufer hilflos gegenüber der Gewalt. Alle meine Kinder sind tot, meine ganze Familie. Mir ist nur mein kleiner Sohn hier geblieben. Etwa 150 Kilometer flussaufwärts die Stadt Timbuktu. Vor 10 Jahren hatten französische Truppen Timbuktu von Islamisten befreit. Doch nun wird die Stadt wieder belagert. Die Preise für Grundnahrungsmittel oder Treibstoff schießen in die Höhe. Die Lage ist sehr ernst. Wir haben nicht mal sauberes Wasser und kaum zu essen. Hinzu kommen Krankheiten, die mit dem Hunger und dem schmutzigen Wasser zusammenhängen. Ein weiterer Konflikt ist wieder aufgebrochen. Tuareg-Rebellen haben einen Stützpunkt der malischen Armee eingenommen. Den Waffenstillstand haben sie gebrochen, wollen ein Flugzeug des Militärs abgeschossen haben. Die Tuareg, der Islamische Staat und die Ableger von Al-Qaida. Alliiert sind sie alle nicht, aber jeder kämpft gegen die Militärregierung. Die Regierung wiederum hat neue Verbündete. Die berüchtigten russischen Wagner-Söldner preisen sich in Videoclips. Über den Bildern von verstümmelten, mutmaßlichen Islamisten heißt es auf dem Wagner-Social-Media-Kanal, wer selbst brutal sei, dürfe sich nicht beklagen. Die malische Regierung hat damit kein Problem. Der neue Partner ist in der Öffentlichkeit unglaublich zurückhaltend. Man sieht ihn wenig. Auf jeden Fall hat man gesehen, dass große Mengen an Waffen und Flugzeugen geliefert wurden. Der malische Staat bestätigt, dass sein Partner die Russische Föderation ist. Währenddessen packt auch die Bundeswehr die Kisten. Wer wird ihren Stützpunkt in Gao einmal übernehmen? Die malische Armee oder gar Islamisten? Wird sie Ausrüstung zurücklassen müssen? Die Bundeswehr ist jedenfalls entschlossen, bis zum Ende des Jahres raus zu sein.
Stefan Stuchlik im ARD-Hauptstadtstudio. Mal wieder raus aus einem Einsatz, der nicht wie ursprünglich wohl erhofft zu Ende geht. Wie ist dieser Einsatz aus deutscher Sicht also zu bewerten?
Ich glaube, es gibt wenige in Berlin, die diesen Einsatz als Erfolg bewerten würden, zumindest nicht offiziell und nicht in der Gesamtheit. Aber man muss sich vor Augen führen, dass unterschiedliche Ressorts der Bundesregierung unterschiedliche Blickwinkel auf diesen Einsatz hatten und haben. Das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, das Verteidigungsministerium und das Außenministerium. Das Verteidigungsministerium hätte, glaube ich, lieber vor einem Jahr bereits mit Rückzugsplanungen begonnen. Jetzt sieht man sich als Getriebener der Situation. Das UN-Mandat läuft am 31.12. ab. Und man muss möglichst schnell 900 Soldatinnen und Soldaten mit Großgerät da rausbekommen. Das ist keine sehr beneidenswerte Aufgabe. Das Auswärtige Amt wäre lieber länger geblieben. Man wollte den Vereinten Nationen demonstrieren, dass man nicht nur auf dem Papier hinter ihnen steht, sondern sie auch als große Friedenskraft unterstützen wird mit Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland. Auch dort wird, glaube ich, der Einsatz nicht gerade als großer Erfolg bewertet werden.
Dann warten wir den Blick mal. Noch sehr viel abrupter endete ja der Einsatz in Afghanistan. Das versucht seit einiger Zeit ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss aufzuarbeiten. Gibt es da gewisse Parallelen beim Blick auf diese Einsätze?
Natürlich. Die augenfälligste ist die, dass die Gastnationen nach Regierungswechsel, einmal Taliban hier, einmal die Putschregierung in Mare dort, gesagt hat, wir wollen diese Militärpräsenz nicht mehr haben. In beiden Fällen war es zu dem Zeitpunkt der größte Bundeswehreinsatz, den es gab. Aber es gibt natürlich noch andere Parallelen. In beiden Fällen ist man auf Wunsch einer befreundeten Regierung in die Region gegangen. Beim ersten Mal in Afghanistan auf Wunsch der US-Amerikaner, 9/11. Man kann sich kaum daran erinnern, als die USA dazu aufriefen, Afghanistan zu stabilisieren, und 2013 auf Wunsch der Franzosen, die Schwierigkeiten hatten, Ordnung in Mali zu schaffen. Man hat sich in beiden Fällen Probleme eingehandelt. In einem Fall, als der Regierungswechsel zu Donald Trump kam und der mit der America First Parole die Truppen schnellstmöglich aus Afghanistan abziehen wollte und man dadurch ein Getriebener der Ereignisse wurde. Und im anderen Fall, als man sich als Alliierter Frankreichs präsentiert hat, der Kolonialmacht in der Sahelzone, wo gerade Frankreich nicht gerade hoch im Kurs steht, auch dort wurde man durch diese gesamten Putsche, die in Mali, in Niger etc. stattgefunden haben, zum Getriebenen und nicht mehr zum Herr dessen, was man eigentlich haben wollte.
Welche Erkenntnisse gibt es dann? Was folgt daraus für künftige Einsätze?
Naja, zum einen bei Afghanistan, das Wort Nation Building, glaube ich, wird in Berlin so schnell niemand mehr in den Mund nehmen. Also die Herstellung demokratischer Verhältnisse in einem anderen Land auf militärischem Druck. Zum anderen muss man sagen, es hat in diesem Untersuchungsausschuss doch auch mehrere Erkenntnisse gegeben, die man, glaube ich, jetzt schon feststellen kann. Zum einen die Kenntnisse des Landes, in das man da eingerückt ist, in dem Fall Afghanistan, waren relativ gering, auch noch am Ende von 20 Jahren. Zum zweiten, obwohl es eine komplett andere Regierung war, damals schwarz-rot, unter der aus Afghanistan abgezogen wurde, gab es natürlich auch wieder die Ressortunterschiede, die unterschiedlichen Bewertungen der Lage zwischen Auswärtigem Amt, Verteidigungsministerium und Entwicklungshilfeministerium. Und zum Letzten, es scheint so etwas zu fehlen wie klare Kriterien, wann die Bundesrepublik einen Auslandseinsatz unter welchen Bedingungen beginnt und unter welchen Bedingungen vor allem sie diesen Auslandseinsatz wieder beendet.
Stefan, vielen Dank für diese Einschätzungen nach Berlin. Dass vieles teurer wird, das trifft natürlich nicht nur, aber auch die Gastronomie. Und gerade da fürchtet man, was die Politik jetzt auftischen könnte. Dennoch gilt für Speisen in Restaurants der während der Pandemie abgesenkte Mehrwertsteuersatz von 7% nur. Doch ohne eine Entscheidung im Bundestag würde diese Entlastung zum Jahresende auslaufen und damit wieder 19% gelten. Aber nicht nur Restaurantbesuche könnten teurer werden, noch viel mehr Menschen wären betroffen, wenn der verminderte Mehrwertsteuersatz auch für Gas und Fernwärme Ende des Jahres ausliefe, so wie das Finanzminister Christian Lindner sich wünscht. Über die heutigen Debatten dazu im Bundestag, Nicole Konert.
Ehepaar Stepin vom Landgasthof zur Linde muss derzeit viel rechnen. Was darf ein Gericht in Zukunft noch kosten?
Für die Kinder Nuggets mit Pommes, was sollen wir dafür nehmen? Na, wenn wir jetzt schon bei 5,50 Euro sind, wenn du da auf 7 Euro gehst, das zahlt ja doch keine Familie mehr.
Nee.
Mit 5 Kindern.
Ja.
Vor 3,5 Jahren haben sie den Betrieb in Dithmarschen in Schleswig-Holstein übernommen. Dann kam Corona, die erste finanzielle Krise. Dass der Staat in der Zeit die Mehrwertsteuer auf Speisen auf 7% reduzierte, half ihnen. Doch die Corona-Jahre sind vorbei. Die Mehrwertsteuer soll wieder auf 19% ab kommendem Jahr steigen. Die Stepins müssten das an ihre Kunden weitergeben. Die sparen schon jetzt.
Es wird schon geguckt und darauf geachtet, dass man doch ein Getränk weniger trinkt. Und es wird auch an den Preisen versucht zu drücken. Ne? Also es wird gespart, wo man kann.
Wie können die Betriebe noch entlastet werden? Im Bundestag wurde heute viel darüber diskutiert, wie der Staat helfen soll. Die Union will, dass die Mehrwertsteuer auf Speisen dauerhaft niedrig bleibt, per Gesetz. Die Gastronomie brauche Planungssicherheit.
Die Arroganz, mit der Sie die für viele Betriebe existenzielle Forderung nach einer dauerhaft gesenkten Mehrwertsteuer erst vertrösten und jetzt ablehnen, zeigt doch, dass Sie keine Ahnung haben, was in unserem Land los ist.
Unterstützung bekam der Unionsantrag auch von der AfD und der Linkspartei. Sie waren sich einig, die Mehrwertsteuer müsse dauerhaft unten bleiben. Immer wieder wurde heute an ein Versprechen des Kanzlers erinnert, das er der Gastrobranche 2021 gab.
Das schaffen wir nie wieder ab. Also das ist jetzt etwas, was für die Gastronomie auch gelten soll. Und da können Sie sich drauf verlassen.
Nun, 2023, ist die Ampelregierung im Dilemma. Die Schuldenbremse muss eingehalten werden. Darum wollen die Ampelparteien noch beraten, ob sie sich das Versprechen auch leisten können, die Steuerschätzung abwarten.
Wir wollen das zu dem Zeitpunkt diskutieren, wo wir auch die entsprechenden Daten vorliegen haben. Sie machen sich das ziemlich einfach, indem Sie das einfach so fordern, ohne das richtig vorzurechnen.
Vorgerechnet wird nun vielerorts. In den Großstädten gehe es der Gastronomie oft viel besser als auf dem Land, rechnet das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung vor. Steuerexpertin Langenmeier warnt gar davor, nur eine Branche zu subventionieren.
Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz für die Gastronomie ist einfach unheimlich teuer. Er kostet uns ungefähr 3 Milliarden Euro im Jahr an Steuereinnahmen. Und das Geld fehlt dann an anderer Stelle für Investitionen, zum Beispiel in Bildung, in die Schulen, in die Bahn.
Für die Gastwirte Stepin bedeutet ein höherer Steuersatz allerdings?
Also wir werden definitiv zumachen müssen, das ist Fakt. Also so könnten wir nicht weiter wirtschaften, weil die Gäste das auch nicht bezahlen würden.
Auf die Entscheidung aus Berlin werden sie wohl noch einige Wochen warten müssen.
Und zur Diskussion um den Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie hat unsere Hauptstadtkorrespondentin Nadine Bader vom Bayerischen Rundfunk folgende Meinung.
Es ist ein Milliardengeschenk für die Gastronomie, eigentlich mal eingeführt, um Kneipen und Restaurants durch die Corona-Krise zu helfen. Das schaffen wir nie wieder ab, hat Olaf Scholz im Wahlkampf 2021 versprochen. 2 Jahre später tut sich die Ampelregierung schwer damit, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie dauerhaft zu senken. Nachvollziehbar. Es gibt weniger Geld zu verteilen. Die Haushaltsverhandlungen schmerzhaft. Auch bei Pflege oder Bildung fehlt das Geld. Trotzdem, die Mehrwertsteuer fürs Essen im Restaurant wieder von 7% auf 19% zu erhöhen, wäre ein Fehler, gerade jetzt. Viele Betriebe haben mit höheren Kosten für Energie und Lebensmittel zu kämpfen. Mancherorts bleiben Gäste weg oder konsumieren weniger, weil höhere Kosten an sie weitergegeben werden. Die Sorgen der Wirtinnen und Wirte sind berechtigt. Würde die Mehrwertsteuer wieder angehoben, müssten sie die Erhöhung auf die Preise schlagen. Wenn Tische dann häufiger leer bleiben, dürften noch mehr Lokale schließen, nachdem viele schon in Corona-Zeiten aufgegeben hatten. Dabei haben Wirtshäuser, Cafés und Kneipen auch eine soziale Funktion, sind gerade auch auf dem Land ein wichtiger Anlaufpunkt für Tourismus und die lokale Bevölkerung. Am Ende könnte die Anhebung der Mehrwertsteuer sogar ein Nullsummenspiel für den Fiskus sein. Zwar kostet die Absenkung der Restaurantmahlzeiten Milliardensummen, aber wenn sich renditeschwache Restaurants leeren, versiegt auch der Geldstrom an die Finanzämter. Dass heute alle Oppositionsparteien in eigenen Anträgen fordern, die Steuern für Restaurantbesuche dauerhaft zu senken, klar, auch das hat viel mit Wahlkampf zu tun. In 2 Wochen wird gewählt in Hessen und in Bayern. Falsch ist die Forderung trotzdem nicht.
Die Meinung von Nadine Bader. Und jetzt weitere Nachrichten des Tages, Judith, mit dir.
Angesichts steigender Flüchtlingszahlen warnen immer mehr Bundesländer vor einer Überlastung. In Thüringen seien die Kommunen bereits am Limit, sagte Ministerpräsident Ramelow der Rheinischen Post. Mit der Migrationspolitik beschäftigte sich heute auch der Bundestag. Auf Antrag der AfD diskutierten die Abgeordneten in einer Aktuellen Stunde über das Thema. Die Union forderte die Ampel auf, flächendeckende Grenzkontrollen einzuführen. Die FDP forderte eine Reform des Asylrechts. In Kiel hat die Agrarministerkonferenz von Bund und Ländern begonnen. Noch bis morgen werden Umweltfragen, der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Tierwohl diskutiert. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir warb um Unterstützung für eine artgerechte und klimafreundlichere Tierhaltung. Am Rande der Konferenz protestierten etwa 1000 Landwirte, Fischer und Waldbesitzer gegen die Politik der Bundesregierung. Sie kritisieren ausufernde Bürokratie, mangelnde finanzielle Unterstützung und überzogene Anforderungen beim Tierwohl. An der Börse haben heute die Notenbanken mit ihren weiteren Maßnahmen im Kampf gegen die Inflation im Mittelpunkt gestanden. Gleich mehrere Zentralbanken legten eine Zinspause ein. Näheres von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Nach einer Reihe von Zinserhöhungen durch die Notenbanken weltweit ist die Inflation in vielen Ländern bereits deutlich gesunken. Der Zinsgipfel scheint nun vielerorts erreicht. Gleich drei Notenbanken haben eine Zinspause eingelegt. Die Fed in den USA, die die Leitzinsen zwischen 5 und 5,25% belassen hat. Die Bank of England in Großbritannien, wo der Leitzins bei 5,25% verharrt. Und die Nationalbank der Schweiz. Dort bleibt der Leitzins überraschend bei 1,75%. Was dem Schweizer Franken heute den größten Kursrutsch seit dem Zusammenbruch der Großbank Credit Suisse bescherte. Mit den Zinspausen testen die Notenbanken aus, wie die Menschen und die Wirtschaft auf ein mögliches Ende der Maßnahmen reagieren. Wobei neue Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen sind, falls sich die Inflation nicht abschwächt.
Kein Fleisch und statt Kuhmilch, Käse und Butter lieber pflanzliche Produkte. Bei einigen Menschen, die vegan leben, ist das zum Prinzip geworden. So auch bei einem Mann, von dem man es eigentlich nicht erwarten würde, denn er hat lange von der Fleisch- und Milchproduktion gelebt. Kurz vor dem eigenen Rentenalter will er seine Milchkühe nun lieber aber in deren Ruhestand begleiten und nicht in den Schlachthof. Das geht finanziell aber nur, weil er Paten für seine Kühe gefunden hat. Zumeist Großstädter, die von der Landidylle träumen und von einem Leben ohne Fleisch. Birgit Stemmer-Johans hat sich das mal genauer angeschaut und war dafür mittendrin in dieser Art Gnadenhof in Beverstedt, nördlich von Bremen.
Na, ihr beide. Hm. Carina, komm mal hier.
Drei Kälber und eine Mutterkuh. Sie sind die einzigen, die Jürgen Rademacher noch mit Heu versorgt. Weitere 30 Kühe leben auf der Weide. Doch mehr Kälber soll es auf dem Hof in Beverstedt trotzdem nicht geben.
Nun sind die Kälber ja der Grund, dass die Kühe überhaupt Milch geben. Das wollen sie jetzt aufgeben. Warum denn eigentlich?
Ich bin es leid, Kühe zum Schlachter zu schicken und zum Töten zu schicken. Kein Tier will getötet werden von sich aus. Und ich bin es leid, das, was ich über so lange Zeit, über fast 50 Jahre gemacht habe, den Müttern die Kälber wegzunehmen.
Bis Anfang August hat Rademacher noch gemolken. Damit die Milch fließt, mussten die Kühe einmal im Jahr ein Kalb bekommen. Die weiblichen Kälber wurden von ihren Müttern getrennt und sind auf dem Hof geblieben. Die männlichen Kälber wurden geschlachtet. Von seiner Kuh Cleo konnte sich der Landwirt nicht trennen, obwohl sie schon lange keine Milch mehr gibt. Inzwischen ist sie 19 Jahre alt.
Ich glaube, das hat viel damit zu tun, welche Leistung sie erbringen müssen, die Kühe, und wie hoch die körperliche Belastung ist. Und Cleo hat ja die letzten Jahre nun auch, außer dass sie spazieren geht auf der Weide, nicht viel Leistung erbringen müssen. Und von daher eine Chance, dass sie auch ein bisschen älter wird.
Denn bisher war es so, wenn seine Kühe nicht mehr genug Milch gegeben haben, kamen sie zum Schlachter. Meistens nach 5 bis 6 Jahren. Doch ein Milchviehbetrieb mit Kühen, die nicht mehr gemolken werden, das funktioniert finanziell nicht mehr. Deswegen hat Landwirt Rademacher Sponsoren für seine Tiere gesucht, sogenannte Paten, mit Erfolg.
Eine Kuh zu ernähren im Jahr kostet in etwa 1.800 Euro. Und wenn ein Betrieb keine Einnahmen von der Kuh hat, dann trägt sich sowas betriebswirtschaftlich überhaupt nicht. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit gefunden, mit den Patenschaften und mit den Spenden, dass wir die Kühe so ernähren können.
Jürgen Rademacher nennt seinen Betrieb jetzt Lebenshof. Rund 20 solcher spendenfinanzierter Lebens- oder auch Gnadenhöfe gibt es allein in Niedersachsen. Der 63-jährige Landwirt bekommt oft Besuch. Eine Patin will ihrer Freundin die Tiere zeigen.
Ich kenne Jürgen schon lange, schon seit 15 Jahren. Ich bin so Lebenshof der ersten Stunde dabei gewesen. Ja, genau. Und sie ist zu Besuch.
A vegan friend from the US.
From California.
Oh, nice meeting.
Nice to meet you as well.
Also, man braucht nicht Tieren benutzen. Mhm. Das ist nicht nötig. Also, gut gemacht.
Danke. Gut 30 Hektar Land gehören zum Hof. 50 weitere hat Jürgen Rademacher gepachtet. Dort leben nun seine Kühe. Bald will er auch Blühwiesen anlegen. Dafür würde er Geld von der EU bekommen. Und er möchte Pflanzen anbauen und verkaufen.
Wir werden mit einer kleinen Menge anfangen, mit Buchweizen werden wir anfangen, mit Lein, mit Öllein werden wir anfangen und mit Lupinen werden wir anfangen. Das wird der Anfang sein. Und dann vielleicht eine kleine Menge Hafer noch dabei. Das sind ja so die Grundlagen für vegane Ernährung. Und ich muss natürlich auch lernen. Ich habe natürlich früher Getreide angebaut, ich habe aber die Maschinen mittlerweile auch nicht mehr.
Im Moment trägt sich der Betrieb über die Spenden, die der Landwirt einnimmt. Ob das auch in der Zukunft so bleiben wird? Jürgen Rademacher hält seinen Ausstieg aus der Milchproduktion für richtig. Seit einem Vierteljahr ist er Veganer.
Eine Kalorie zu erzeugen, tierische Lebensmittel, kostet mindestens 4 Kalorien pflanzliche Lebensmittel. Und wenn man das beachtet, nur ein Stück weit, dann wäre die Welternährung überhaupt kein Problem. Wenn ich mir wünsche, dass andere Menschen sich mehr auf dieser Basis, die Welternährung sicherzustellen, auf dieser Basis ernähren, dann muss ich ja bei mir selber anfangen.
Vegane Ernährung und keine Kühe mehr melken. Für ihn der richtige Weg.
Entscheidend ist auf dem Platz, heißt es ja so schön, aber Regeln gelten genauso auch neben dem Platz. Und wer manch eine Linie von Recht und Gesetz überschreitet, dem droht ganz buchstäblich der Strafraum. Zum Beispiel die Justizvollzugsanstalt im niedersächsischen Wolfenbüttel. Rund 400 Verurteilte sitzen dort ihre Strafen ab und zu den beliebtesten Beschäftigungen gehört dort Fußball. Und einmal im Jahr treffen Gefängnisinsassen dort mitunter sogar auf alte Bekannte aus dem Gerichtssaal, auf Team Strafverteidiger und Staatsanwälte. Über ein besonderes Spiel hinter Gittern, Lydia Kallis.
Auf dem Weg zum wichtigsten Spiel des Jahres, die Häftlingsmannschaft der JVA Wolfenbüttel. Im richtigen Dress heißt es aufwärmen. Mario Loba bereitet die Spieler vor. Wer heute auf dem Platz steht, für den ist das ein Privileg, sagt er.
Die Jungs, die wir jetzt ausgesucht haben, das sind die, die sich auch nicht nur im Sport bewiesen haben, sondern die sich über Verbindlichkeit, über Fairness, über dass sie sich an Regeln auch in den Häusern, in den Arbeitsbetrieben verhalten. Also die arbeiten regelkonform und arbeiten am Vollzugziel mit. Ne?
Für die Insassen, die alle wegen unterschiedlicher Straftaten hier sind, eine echte Abwechslung. Der Alltag der 270 Inhaftierten ist streng geregelt.
Naja, es ist täglich grüßt das Murmeltier. Ne? Wir stehen auf, gehen arbeiten, haben danach Freizeit, können ein bisschen Sport machen. Also zweimal die Woche Fußball, wenn es geht. Wir haben noch einen Fitnessraum. Ja, und das war's im Großen auch. Ja.
Und da ist er, ihr Gegner, der Sportclub Justitia Braunschweig. Hauptsächlich Richter und Anwälte. Einmal im Jahr treffen sie aufeinander und auf alte Bekannte.
Letztes Jahr habe ich gegen den verurteilten Mörder gespielt. Das war eine lange Hauptverhandlung. Aber wir haben uns hier auf dem Platz nichts getan. Ansonsten gegen Betrüger, Drogenhändler habe ich auch schon mal gespielt. Aber hier auf dem Platz sind wir im Prinzip so, dass ich in der Regel schlechter Fußball spiele als die anderen.
Es wird zweimal 25 Minuten gespielt. Fußball ist der Lieblingssport unter den Insassen. Bewegung ist auch im Gefängnis wichtig und nicht nur ein Ventil.
Es ist halt ein Beobachtungsfeld, also ein soziales Lernfeld, wo wir halt viel beobachten können und auch bewerten können, wie sie sich entwickelt haben im Vollzug. Ne? Also, und da hat man mitunter wirklich gute Entwicklungen.
Maruan, wieder zurück!
Den Häftlingen fehlen heute einige ihrer besten Spieler.
Läuft nicht so gut heute. Wir verteidigen schlecht.
Die JVA Wolfenbüttel verliert letztlich 1-5 gegen den SC Justitia. Alle nehmen es sportlich.
Gut gespielt, Jungs, gut gekämpft. Die Atmosphäre hier ist super entspannt, es gibt überhaupt keine. Man sieht ja, es ist friedlich, fair. Wir sind ja letztlich auch alle nur Menschen, die einen Job haben. Und am Ende des Tages ist es auch schön, dass man beim Fußball doch alle nur Menschen sind, finde ich. Das ist das, was zählt bei diesem Sport.
Beim gemeinsamen Grillen findet das Spiel seinen Ausklang. Nächstes Jahr stehen Häftlinge wieder mit Richtern und Anwälten auf dem Platz, hinter Stacheldraht und hohen Mauern.
Und zum Schluss noch das Wetter, Donald. Was steht uns da bevor?
Ja, Ingo, heute Nacht gibt es noch Regen und das war heute Nachmittag vor allem Thema. Da gab es zum Teil Unwetter im äußersten Westen. Die Situation um 15.45 Uhr zeigt uns hier die Kaltfront. Davor gab es auch schon ein paar Schauer, aber das ist die Kaltfront. Vor allem hier sieht man rot und in der Südeifel in Nussbaum gab es heute sogar einen Tornado. Ansonsten auch verbreitet schwere Sturmböen. Wir können den Film mal laufen lassen. Das heißt, hier vor allem dort, wo die roten Zonen sind, gab es dann auch Platzregengüsse. Zum Teil steckte hier Hagel drin. Aber wir sehen auch, dass Rot verschwindet und aus diesem Band wird wird es dann heute Nacht noch ein wenig regnen, aber die Unwettergefahr ist glücklicherweise vorbei. Morgen liegt dann diese Kaltfront schon über Polen. Von Westen her wird es zwar kühler, aber das nächste Hoch namens Rosi steht bereit und wird am Sonntag bei uns eintreffen. Heute Nacht dann erst einmal die Kaltfront, die sich weiter in Richtung Osten ausdehnt. Gewitter sind kaum noch dabei. Der Regen wird vor allem Richtung Bayern längere Zeit anhalten, auch morgen am Vormittag. Von Westen her lockert es langsam auf. Morgen im Tagesverlauf dann vor allem in der Westhälfte zumindest einzelne Schauer und Gewitter dazwischen, aber ein Streifen, wo es längere Zeit aufheitern kann. Die Tiefstemperaturen recht unterschiedlich. Im Osten sind noch Reste der Warmluft vorhanden, deswegen dort 18 bis 15 Grad. Im Westen zum Teil dann schon mal bis zu 10 Grad kann es runterkühlen. Morgen der Tag bringt Höchstwerte für die meisten mit Sonnenschein, vor allem so von 20 bis 22 Grad. Dort, wo es länger regnet am Alpenrand, nur 13 bis 15 Grad maximal. Der Trend für die nächsten Tage: am Samstag im Süden einzelne Schauer, vor allem an der Nordsee noch kurze Gewitter. Dazwischen recht schön mit Sonne bei angenehmen Temperaturen. Am Sonntag nach Nebel für alle sonnig und trocken.
Das klingt doch wohl bestens, meinte ich. Prima, wollte ich eigentlich sagen. Vielen Dank, Donald, für diese Aussagen und Aussichten. So viel für heute von den Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt satirisch weiter mit Dieter Nuhr.
Und danach begrüßt Ina Müller ihre Gäste in Inas Nacht.
Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.